erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist nicht so, dass es keinen Reformbedarf gäbe. Kritik am polnischen Justizwesen gab es schon lange und mehrfach. Zu langsam, zu ineffizient. Doch das, was die Regierung derzeit an Justizreform plant und teilweise schon durchgezogen hat, ist für viele nichts Geringeres als das Schleifen der Gewaltenteilung in unserem Nachbarland. Wenn künftig etwa die Regierung und nicht mehr ein unabhängiger Rat Richter ernennen soll. Seit Tagen demonstrieren tausende Polen gegen das Vorhaben. Rückenwind erhoffen sie sich von der EU, die tatsächlich heute mit einem Verfahren gegen Polen drohte, sollte die Justizreform so durchgehen. Und auch Präsident Duda hat nun überraschend Bedenken angemeldet. Über den Showdown in Warschau, Gret von Petersdorf.
Seit zwei Tagen steht Jakub Czembuszewski vis-à-vis mit der Polizei vor dem polnischen Parlament. Ein System, in dem Politiker die Richter kontrollieren, so etwas wollen sie hier nicht. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. 27 Jahre lang bauten wir die Demokratie auf. Innerhalb von zwei Jahren haben wir fast eine Diktatur. Ein großes Thema aber auch der Wutanfall von Jarosław Kaczyński im Sejm. Die Opposition hatte ihm vorgehalten, sein verstorbener Bruder Lech Kaczyński, einst Staatspräsident, hätte niemals den Angriff auf die Justiz zugelassen. Wischt eure verräterischen Schnauzen nicht mit dem Namen meines Bruders ab. Ihr habt ihn vernichtet, ihr habt ihn umgebracht, ihr seid Kanaillen. Die Diskussion um die Justizreform wird ausgesprochen aggressiv geführt. Ihr wollt die Alleinherrschaft ungestört von der Justiz, schimpft die Opposition. Bei der Justiz müsse aufgeräumt werden, so die Regierung. Mitten in der Debatte hatte der sonst als Kaczyński nahe geltende Staatspräsident Duda noch eine Überraschung parat. Ich werde das neue Gesetz über das oberste Gericht so nicht unterschreiben. Und er fordert weniger Macht für die Regierungspartei, wenn es um die Benennung von Richtern geht. Respektabel meint die Opposition aber nicht ausreichend. Auch dann hätten Politiker die Justiz noch unter Kontrolle. Und aus Brüssel kamen noch nie so scharfe Töne wie heute. Es ist wohl keine Überraschung. Angesichts dieser Entwicklungen sind wir nah dran, den Artikel 7 anzuwenden. Artikel 7, das heißt, einem EU-Mitglied könnte das Stimmrecht entzogen werden. Der PiS-Parteivorsitzende hingegen verbittet sich jede Einmischung. Das sei ein Missbrauch, das Ganze rein politisch motiviert, erklärte er. Das, was wir hier machen, gehört ausschließlich in die Kompetenz eines Staates. Auf dem Marktplatz in Posen zeigt sich heute Abend, dass viele das völlig anders sehen. Und bei manchen wächst die Angst, dass sich Polen mit der Justizreform noch weiter von der EU entfernt.
Den Streit um die geplante Justizreform in Polen kommentiert Robin Lautenbach vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dass Erdogans Türkei null Chancen auf einen EU-Beitritt hat, das ist klar. Null Chancen hätte aber auch Kaczynskis Polen, wenn das Land heute einen Aufnahmeantrag stellen würde. Der Unterschied, Polen ist schon in der EU und das ist das Problem. Denn Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte abschaffen, das ist keine rein theoretische Sache. Sollte in Polen bei der nächsten Wahl etwa die Opposition siegen und würde Kaczynskis Partei die Wahl anfechten, wie würden dann wohl die von ihm eingesetzten Richter des obersten Gerichtes entscheiden? Die EU muss sich wehren. Sie kann es nicht zulassen, dass ein wichtiges Mitgliedsland den Weg Erdogans oder Putins hin zu einem autokratischen Staat geht. Im Übrigen von den europäischen Steuerzahlern finanziell bestens ausgestattet. Das Verfahren, Polen die Stimmrechte zu entziehen, muss eingeleitet werden. Dass am Ende Ungarn ein Veto einlegt, ist keineswegs ausgemacht. Bei der Wiederwahl von Donald Tusk stimmten ausnahmslos alle EU-Länder gegen die polnische Regierung. Kaczynskis Wutausbruch letzte Nacht zeigt, dass er Gegenwind spürt. Sein Präsident Andrzej Duda machte erste vorsichtige Absetzbewegungen. Die Proteste auf den Straßen sind ausdauernd und die Demonstranten schwenken die Europafahne. Die EU darf da nicht zurückstehen. Sie muss der polnischen Zivilgesellschaft helfen, durchaus im eigenen Interesse.
Robin Lautenbach kommentierte. Ja, es gab sie, die Bilder von tausenden friedlichen Demonstranten und die Hochglanzaufnahmen von den Staats- und Regierungschefs, die vom G20-Gipfel in Hamburg vor anderthalb Wochen um die Welt gingen. Ins Gedächtnis buchstäblich eingebrannt haben sich aber in erster Linie Bilder wie diese hier. Von den Krawallen und Verwüstungen im Schanzenviertel und in Haltona. Von brennenden Autos, geplünderten Geschäften und der Gewalt zwischen Randalierern und Polizisten. Und noch immer wird gestritten, wer dafür verantwortlich ist, dass es so weit kommen konnte. Im Innenausschuss der Hamburger Bürgerschaft versuchten sie sich heute an der Aufarbeitung. Alina Stiegler und Christine Adelhardt.
Ja, das ist verstanden. Dann für Sie zur Info, hinter der nächsten Brandbarrikade haben Sie noch etwa 50 Meter, dann Personen auf den Dächern.
Funksprüche und Luftaufnahmen aus der Nacht in der Schanze. Da ist das Stadtviertel schon seit Stunden in der Hand der Randalierer. Ein rechtsfreier Raum. Der zuständige Einsatzleiter kommentiert die Aufnahmen.
Sie können sich vorstellen, dass das schwer zu unterscheiden war. Sind das jetzt Schaulustige, sind das Anwohner oder sind das potenzielle Angreifer?
Erklärungsversuche heute vor dem Innenausschuss. Die Polizei spricht immer wieder von einem Hinterhalt. Aber welche Beweise hat sie dafür?
Ja, zum einen die Informationen des Verfassungsschutzes, die es vorher gab, auf einen hassgeleiteten 7. Juli, wo die Polizei eben angegriffen werden sollte durch Molotow-Cocktails. Dann die Bilder vor allen Dingen von mehreren Dächern, man kann fast sagen von der überwiegenden Zahl der Dächer im Schulterblatt.
Aber wenn die Polizei gewarnt war, warum hat sie so lange nichts unternommen? Über Stunden sammeln sich zunächst ungehindert immer mehr Menschen in der Schanze. Gewaltbereite Autonome, Krawalltouristen, dazwischen Schaulustige, auch auf den Dächern. Warum schaut die Polizei so lange zu? Ausgerechnet in der Schanze, dem Wohnzimmer der linken Szene.
Dass sie dort massivste Beschädigungen, Plünderungen, Brandschatzungen begehen würden, wirklich dieses Viertel in dieser Form verwüsten würden, um sozusagen ein Eingreifen der Polizei unausweichlich zu machen. Das war schon ein Szenario, müssen wir ehrlich sagen, das hat, glaube ich, so vorher niemand erwartet.
Vielleicht war genau das die alles entscheidende Fehleinschätzung. Denn als die Polizei doch räumen will, da ist es zu spät. Die Autonomen mit Steinen hochgerüstet, die Situation auf den Dächern unübersichtlich. Das sieht nach Hinterhalt aus, aber war es einer? Schwer bewaffnete Spezialkräfte räumen die Dächer, nehmen 13 Personen fest. Inzwischen sind alle wieder frei. Auch 4 Russen waren dabei. Die sind längst zurück in ihrer Heimat. Die angeblichen Blogger beteuern im Skype-Interview. Wir wollten in Hamburg nur filmen. Auf dem Gerüst hatten wir einen guten Überblick. Steinewerfer oder Molotow-Cocktails wollen sie nicht gesehen haben. Doch dieses Video aus dem Polizeihubschrauber zeigt, dass von diesem Dach Steine und ein brennender Gegenstand fliegen. Doch gerichtsverwertbare Beweise hat die Polizei bislang nicht.
So sehen die verzweifelten Versuche aus, die Luftverpestung durch Autoabgase in den Griff zu kriegen. Hier an einer der schmutzigsten Kreuzungen Deutschlands am Stuttgarter Neckartor probieren sie es seit kurzem mit einer langen Wand aus Moos. Das soll helfen, die feinstaubbelastete Luft zu reinigen. Ein weiterer Weg der Besserung, die Nachrüstung älterer Fahrzeuge durch Software-Updates oder spezielle Filter. Doch all das Stückwerk reicht möglicherweise nicht aus. Deshalb geht es seit heute vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht um die Frage, ob letztlich doch nur ein Dieselverbot die Lösung bringt. Julia Henninger.
Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you.
Diese VW-Werbung ist nur 2 Jahre alt. Heute streiten nicht nur alte Damen darüber, wie schmutzig der Diesel ist. Der VW-Abgasskandal hat sich ausgeweitet. Inzwischen ist klar, der Diesel ist schmutziger als gedacht. Und ob Henry, wenn er groß ist, noch Diesel fährt? Sein Papa tut es. Doch nun drohen dem Diesel in Stuttgart sogar Fahrverbote.
Na, die Verunsicherung ist sehr groß, weil man halt einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Und es ist aber keine Lösung für den normalen Bürger jetzt irgendwo aufgezeigt werden.
Nicht nur Patrick Weisinger ist verunsichert. Laut Kraftfahrtbundesamt sind diesen Juni mehr als 18% weniger Diesel zugelassen worden als im Juni vergangenen Jahres.
Aren't diesels dirty? Yeah, that's true.
Für Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe sind die Diesel schmutzig. Heute früh auf dem Weg zum Verwaltungsgericht. Er will Fahrverbote gerichtlich durchsetzen, sogar für die neuesten.
Wir haben in Abgasmessungen unseres Instituts gerade die Euro 6 Diesel als besonders schmutzig gemessen. Deswegen, wir können nicht schmutzige Euro 6 Diesel privilegieren. Alle Fahrzeuge, die die Grenzwerte von Euro 6 auf der Straße nicht einhalten, haben in der Stadt nichts zu suchen.
Sein Gegner? Das Land Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten. Kretschmann muss Gesundheits-, Umweltschutz- und Industriepolitik unter einen Hut bringen. Er hofft auf eine Lösung durch Nachrüstung. Über den Vorstoß von Daimler konnte er sich freuen. Gestern teilte Daimler mit, 3 Millionen Autos werden nachgerüstet, ohne Kosten für den Bürger, freiwillig.
Es wird zu erheblichen Schadstoffreduzierungen kommen. Und das wird alle europäischen Großstädte entlasten. Vorausgesetzt mal, die anderen Automobilkonzerne ziehen nach. Davon gehe ich eigentlich fest aus. Ich meine, wer kann sich das erlauben, wenn Daimler vorangeht, dass die anderen das nicht machen?
I think it's beautiful, but aren't diesels dirty?
Ein reines Software-Update? Experten haben Zweifel, ob das wirklich den Diesel sauber macht.
Eine Softwarelösung, die löst das Problem nicht, sondern kratzt ein bisschen in der Oberfläche. Das heißt, die Werte in der Realität in den Städten werden schlecht bleiben.
Eine umfangreiche Umrüstung sei den Herstellern zu teuer. Doch reicht ein Software-Update? Kommen Fahrverbote? Patrick Weisinger ist sich nur in einem sicher.
Wenn wir die Entscheidung treffen, ein neues Auto zu kaufen, wird es dann dementsprechend ein Benziner sein. Ja.
Ob seine Kinder irgendwann saubere Diesel fahren, das ist, sagen wir es vorsichtig, alles andere als ausgemacht.
Im Prozess um die NSU-Mordserie sollten heute eigentlich die Plädoyers beginnen. Doch es kam anders. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Die Verteidigung der Hauptangeklagten Schäpe forderte, dass das Plädoyer der Anklage auf Tonband aufgezeichnet wird. Darüber will das Gericht am kommenden Dienstag entscheiden. Bis dahin wurde der Prozess vertagt.
Politische Prominenz von den Grünen erwartungsfroh auf den Zuschauerrängen. Nach 373 Verhandlungstagen und 815 Zeugen sollte es heute endlich zum Plädoyer der Bundesanwälte kommen. Doch dieser Prozess bleibt sich treu. Die Prozessparteien haben sich wieder mal hoffnungslos in einem Verfahrensstreit verhakt. Die Verteidiger der Hauptangeklagten Schäpe hatten den Antrag gestellt, das Plädoyer der Ankläger aufzuzeichnen. Dagegen verwahrten sich die Bundesanwälte. Es folgte ein stundenlanger Streit.
In einem Strafprozess ist das grundsätzlich nicht vorgesehen, dass eine Hauptverhandlung mitgeschnitten wird oder im Wortlaut protokolliert wird. Aber so ein Mitschnitt ist auch nicht verboten. Das Gericht kann ihn ausnahmsweise zulassen, weil es zum Beispiel ein Prozess mit außergewöhnlichem Umfang ist, wie hier. Denn allein die Plädoyers der Bundesanwaltschaft sollen ja rund 22 Stunden dauern.
Manche fürchten aber, dass eine solche Tonaufnahme später ein Revisionsgrund sein könnte. So oder so, die Hinterbliebenen mancher Opfer waren heute vergeblich nach München gereist.
Nach der Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steutner in der Türkei hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter einbestellt. Bei dem Gespräch habe man deutlich gemacht, dass die Vorwürfe nicht nachvollziehbar seien, sagte ein Außenamtssprecher. Die türkischen Behörden werfen Steutner vor, Terrororganisationen zu unterstützen. An den Krawallen und Übergriffen auf dem Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart am vergangenen Wochenende waren offenbar weit weniger Menschen beteiligt als zunächst angegeben. Die Polizei Aalen korrigierte heute ihre Zahlen. Sie spricht jetzt nur noch von 100 statt von 1000 jungen Menschen mit hohem Gewaltpotenzial. Es sei eine Fehlinterpretation gewesen, der gesamten Gruppe die Attacken zuzuschreiben. An den Börsen ging es heute wieder etwas aufwärts. Der Dow Jones Index stieg auf 21.641 Punkte und der DAX auf 12.452. Dazu aus Frankfurt Markus Görne.
Nach dem ordentlichen Abwärtsschwung gestern kommt heute nicht wirklich Aufbruchsstimmung am Finanzmarkt auf. Wie auch. Alle warten gebannt auf die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank, bei der EZB-Chef Mario Draghi einerseits langsam, andererseits aber auch deutlich den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ankündigen wird. Davon jedenfalls gehen die meisten an der Börse aus. Bis dahin stehen Zahlen von Unternehmen im Vordergrund. Eine scheint besonders interessant. So hat Volkswagen im ersten Halbjahr 2017 fast 1% mehr Autos verkaufen können als noch vor einem Jahr. Vor allem im Juni wurden mit 921.000 reichlich Fahrzeuge ausgeliefert. Dabei spielt Europa eine wichtige Rolle. Während früher fast immer die Vereinigten Staaten oder China als die beiden wichtigsten Absatzmärkte genannt wurden, hat sich der europäische Markt im Windschatten der Großen wieder aus der Krise herausgefahren. Überall legen die Absatzzahlen zu, nur in einem Land nicht, in Großbritannien. Dort nimmt die Unsicherheit über die Folgen des Brexit langsam, aber sicher zu.
Wenn es eine Lehre gibt, die man ziehen muss aus den Flüchtlingsdramen und Katastrophen, die sich auf dem Mittelmeer abspielen, dann diese. Menschen werden nicht aufhören, die lebensgefährliche Reise Richtung Europa zu wagen, solange sich die Bedingungen in ihren Herkunftsländern nicht ändern. Solange sie das Gefühl haben, das, wovor sie fliehen, ist schlimmer. Sie haben nichts zu verlieren und werden daher weiter ihr Leben riskieren, zu Tausenden. Damit konfrontiert ist derzeit vor allem Italien wegen seiner geografischen Nähe zu Afrika. Eine europaweite Verteilung der Flüchtlinge scheitert immer wieder an einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten. Die Italiener fühlen sich von der EU alleingelassen. Hilde Stadler.
Kontrollflug der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor der libyschen Küste. Menschen in Seenot aufspüren, die zentrale Rettungsleitstelle in Rom alarmieren und dokumentieren. Wie zum Beispiel Schlepper gerade ein Boot mit Flüchtlingen von libyschen Gewässern hinaus ins offene Meer ziehen und dabei ihr Gesicht verbergen, um unerkannt zu bleiben. Während die Schlepper zurück nach Libyen fahren, werden die Flüchtlinge im Boot ihrem Schicksal überlassen. Hilfsorganisationen wie Sea-Watch decken immer wieder auf, wie menschenverachtend die Schlepper agieren. In diesem überfüllten Boot saßen mehr als 400 Menschen. Auch unter Deck fanden die Helfer Flüchtlinge zusammengepfercht wie Vieh. Die Hilfsorganisationen weisen Anschuldigungen europäischer Politiker zurück. Sie würden durch ihre Rettungsaktionen libysche Schlepperbanden unterstützen. Die NGOs werden hier instrumentalisiert, weil sie ca. 40% der Flüchtlinge in Seenot gerettet haben. Die italienische Küstenwache hat offiziell erklärt, dass sie alle Rettungsoperationen koordinierte. Die Debatte ist falsch. Viele Flüchtlinge werden nach Lampedusa gebracht, die Insel ein Traumziel vieler Urlauber. Vor der Küste das schwedische Schiff Triton. Es gehört zur gleichnamigen EU-Mission von Frontex und soll die Außengrenzen der EU sichern. Am Vortag hatte die schwedische Besatzung der Triton wieder Dutzende Flüchtlinge aus Seenot gerettet und der italienischen Küstenwache übergeben. Sie wurden zum Aufnahmelager der Insel gebracht. Nach ihrer Registrierung sollen die Flüchtlinge binnen 72 Stunden auf das italienische Festland verlegt werden. Derzeit funktioniere die Umverteilung, erklärt der Bürgermeister. Aber wir werden wütend, wenn anstatt 300, 500 bis 1000 Migranten hier im Lager sind. Denn das sprengt die Aufnahmekapazität dieser Insel. Um die Flüchtlinge auf Lampedusa kümmert sich auch Francesco Piobicchi von der Hilfsorganisation Mediterranean Hope. In ihrem Büro bietet man einen freien Internetzugang für Flüchtlinge. Jeder kann hier telefonieren oder Nachrichten schreiben. Wir kümmern uns um die Geflüchteten, zeigen ihnen, dass sie nicht Menschen zweiter Klasse sind, geben ihnen so ihre Würde zurück. Italien sieht sich von Europa alleingelassen. Im Parlament in Rom hat der italienische Innenminister bereits einen Appell an die EU-Staaten gerichtet. Angesichts dieser schwierigen Situation mit den vielen Flüchtlingen fordern wir alle Länder in Europa auf, dass auch sie ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur wir. Ein Appell, der bislang ins Leere läuft. Italien droht nun, vorläufige Visa an Flüchtlinge auszustellen, mit denen sie in andere EU-Länder reisen können.
Man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber einen gewissen Eindruck davon, wie das ist, wenn eine hohe und stete Zuwanderung von Flüchtlingen ins Land kommt, den haben wir in Deutschland ja 2015 bekommen, als fast täglich zigtausende von Menschen zu uns kamen. So gesehen müssten wir ein gewisses Verständnis für die Lage der Italiener haben. Allerdings scheint die sogenannte Flüchtlingskrise für uns mittlerweile wieder ziemlich weit weg. Etwa weil die Behörden das anfängliche Chaos in den Griff bekommen haben und auch weil unsere südlichen Nachbarn praktischerweise ihre Grenzen zugemacht haben. Doch so dicht ist die Balkanroute offenbar nicht, berichtet Thomas Kreuzmann.
So sah das etwa in Berlin noch 2015 aus, völlig überlaufen vom Andrang der Flüchtlinge. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Lageso, schlecht organisiert, aber vor allem das Symbol für den damals enormen Flüchtlingsandrang in Deutschland. Und heute? Alles entspannter. Viel weniger los beim Behördengang zum neuen Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Denn immer weniger Flüchtlinge gelangen nach Deutschland. 2015 890.000 Asylsuchende, 2016 noch 280.000 und im ersten Halbjahr 2017 nur noch 90.000. Diese Syrerin ist eine von ihnen. Ich bin seit 8 Monaten hier. Ich bin mit meinen 3 Kindern über verschiedene Länder gekommen. Wir sind fast die ganze Strecke zu Fuß gegangen, vom nordsyrischen Kurdistan bis in die Türkei. Dann in Bulgarien wurden wir immer wieder beraubt. Sie haben uns wirklich fast alles genommen, bis hin zu den Taschentüchern oder zu den Keksen für die Kinder. Schlimm. Türkei, Griechenland, Bulgarien. Das ist die Ausweichroute, nachdem die Strecke von der Türkei zu den griechischen Inseln weitgehend dicht ist. Die sogenannte Balkanroute funktioniert weiter, obwohl viele Grenzen mehr oder weniger geschlossen sind. Beim Besuch in der Berliner Behörde erzählt uns diese Geflüchtete, wie gut eingespielt der Weg nach Deutschland weiterhin ist. Ich war fast 20 Tage in der Türkei, bis ich alles mit den entsprechenden Leuten geklärt habe, und dann sind wir los. Trotz immer stärker abgeschotteter Grenzen, so räumt die Bundesregierung ein,
gibt es gewisse Indizien, dass gerade auf dieser Route erfolgreiches Wandern durch die verschiedenen Länder häufig jedenfalls auch auf Unterstützung von bestimmten Schlepperorganisationen zurückzuführen ist.
Eingeschleust mit Lastwagen oder Pkw oder über die grüne Grenze kamen 2017 bisher vor allem 22.000 Menschen aus Syrien, 9.300 aus dem Irak und 6.300 aus Afghanistan. Weniger Araber und Afghanen als früher, dafür aber deutlich mehr Afrikaner übers Mittelmeer, allein 12.000 Eritreer, Nigerianer und Somalier. Viele Afrikaner haben kaum Bleibechancen. Insgesamt 226.500 Ausländer sind derzeit ausreisepflichtig. Dazu dürfte Alam al-Mohammed nicht gehören. Als Syrerin wird sie mit ihren Kindern wohl Asyl erhalten.
In Jerusalem spitzt sich der Streit über verschärfte Zugangskontrollen für Muslime zum Tempelberg zu. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers.
Palästinenser Präsident Abbas hatte einen Tag des Zorns mit Protesten gegen Israel ausgerufen. Die Demonstrationen blieben weitgehend friedlich. Hunderte Muslime beteten auch heute auf der Straße statt in der Al-Aqsa-Moschee. Damit vermieden sie die Sicherheitskontrollen an den Metalldetektoren, weil sie diese Prozedur als erniedrigend empfinden. Der französische Armeechef de Villiers ist aus Protest gegen die Sparpläne von Präsident Macron zurückgetreten. Er hatte kritisiert, dass von geplanten Einsparungen im Umfang von 4,5 Milliarden Euro fast 20% auf das Militär entfallen. Macron wies ihn daraufhin zurecht. Heute reichte der Generalstabschef seinen Rücktritt ein. Die erste Alpenetappe der Tour de France hat der Slowene Primož Roglič gewonnen. In der Gesamtwertung führt weiterhin Christopher Froome. Marcel Kittel musste nach einem Sturz aufgeben.
Eine Unachtsamkeit im hinteren Teil des Feldes nach wenigen Kilometern. Für Marcel Kittel der Anfang vom Ende. Mit Verletzungen an der Schulter musste der Thüringer nach 5 Etappensiegen im grünen Trikot des besten Sprinters die Etappe später aufgeben.
Ich war dann oben am Croix de Fer, glaube ich, fast 18 Minuten hinter dem Feld, und das ist aussichtslos.
Zu Gast war Frankreichs Staatspräsident Macron. Er sah eine atemberaubende Alpenetappe. Versuche, den Briten Chris Froome im gelben Trikot zu attackieren, und den Sieg des Slowenen Primož Roglič, einem ehemaligen Skispringer, im Alleingang vor dem Kolumbianer Uran und vor Chris Froome. Nur 27 Sekunden beträgt der Vorsprung des Briten auf seine Verfolger.
Man könnte es die diplomatische Doppelzange nennen. Während in Brüssel der Chefunterhändler seiner Majestät diese Woche die 2. Runde der knallharten Brexit-Verhandlungen anging, sorgen in Berlin die derzeit wohl populärsten Vertreter der Firma, wie das britische Königshaus auch gerne genannt wird, für eine hoheitliche Schamoffensive. Prinz William ist mit Ehefrau Kate zu einem 3-tägigen Deutschlandbesuch gelandet und hat gleich auch noch die niedlichen Kinder George und Charlotte mitgebracht, was absolute Top-Sympathiewerte verspricht. Die hat Großbritannien in diesen angespannten Brexit-Zeiten auch mehr als nötig. Über Glanz und Glamour der royalen Allzweckwaffen berichtet, wie könnte es anders sein, Andreas König.
Der kleine George müde an der Hand seines Vaters bei der Ankunft auf dem Flughafen Tegel. Die lächelnde Kate mit einem Herz für Kinder. Prinz William nahe bei den Menschen und zum Plaudern aufgelegt. Das sind die Bilder, die helfen sollen, den Unmut vieler Europäer über den Auszug der Briten aus der EU vergessen zu machen. Dass die Young Royals mit ihrem Deutschlandbesuch für bessere Stimmung sorgen können, hoffen nicht nur das offizielle London, sondern auch Gavin und Brian. Ich glaube an die beiden. Ich habe ein Foto von Kate gemacht mit der EU-Fahne. Mehrere hundert Neugierige haben dann die royale Charmoffensive am Brandenburger Tor miterlebt. Vielen ging es vor allem darum, einen Blick auf das Prinzenpaar zu erhaschen.
Wir sind ganz aus dem Häuschen.
Weil sie sympathisch sind und jeder mag sie gern.
Was die Sache mit dem Brexit angeht, da gehen die Meinungen auseinander.
Schwierig. Ich glaube, dadurch, dass sie halt wirklich nur eine repräsentative Figuren sind, glaube ich nicht, dass da sich auf politischer Ebene irgendwas Weltbewegendes tun wird.
Ja, ich finde, die Briten, die hätten bei uns bleiben sollen und nicht einfach austreten sollen. Und da hilft jetzt das bisschen, dass sie hier die königliche Familie vorbeischicken, auch nicht mehr viel.
Doch wann gibt es das schon mal Gejuchze wie bei Popstars, wenn die Kanzlerin Besuch zum Mittagessen empfängt? Gute Publicity, darum geht es Großbritannien. Dass diese sanfte Diplomatie Einfluss auf die harten Brexit-Verhandlungen nehmen kann, glaubt David Charter nicht. Er berichtete jahrelang aus Brüssel und ist jetzt für die Times in Berlin. Alles, was sie erreichen können, ist vielleicht die Wogen ein wenig zu glätten, guten Willen zu zeigen und dass Großbritannien noch zu Europa gehört und sich hier weiter engagieren will. Offiziell mischt sich die königliche Familie nicht in die Politik ein. Doch Prinz William hofft, dass der Besuch hilft, die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder enger werden zu lassen. Beziehungen, die auf den gleichen demokratischen Werten beruhen. Diese Verbindung zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland ist das, was wirklich zählt. Sie ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit. Sie wird fortgesetzt werden, trotz Großbritanniens jüngster Entscheidung, die EU zu verlassen. Um die guten Beziehungen kümmerten sich Kate und William dann gleich bei der Geburtstagsnachfeier für die Queen in der Residenz des britischen Botschafters.
Ja, und so idyllisch und schön wie heute in Berlin ist es zurzeit nicht überall in Deutschland. Im Westen der Republik gibt es heftige Unwetter. In Nordrhein-Westfalen wurden zahlreiche Straßen überflutet, Autos blieben im Wasser stecken, ganze Keller liefen voll. Allein in Köln musste die Feuerwehr zu rund 550 Einsätzen ausrücken. Frage daher an Sven Plöger in unserem Wetterstudio. Wie ist denn zurzeit die Lage und wie geht es weiter mit dem Unwetter?
Ja, Ingo, die Lage ist im Moment so, dass die Unwetter sich in der Mitte Deutschlands befinden und weiter nach Osten ziehen. Ich werde das gleich zeigen, Bezug nehmend auf das, was wir gerade gesehen haben, die Bilder aus Köln zum Beispiel. Nochmal ein paar Daten ganz kurz. 69 Liter auf den Quadratmeter sind in kurzer Zeit gefallen, 49 davon in einer Stunde. In einer einzigen Stunde, so muss man sagen. Und dann ist natürlich der Effekt der, wenn man es mal mit der Monatssumme vergleicht, dass da im Juli normalerweise 80 Liter fallen, ist der Effekt der, dass es natürlich viele Überschwemmungen gegeben hat. Also heute wilde Bilder aus Köln. Aurich hatte die spitzen Windböen mit 100 Kilometer pro Stunde. Und jetzt zur Frage von Ihnen, Ingo. Hier ist die Lage zu sehen, der Front ganz aktuell. Das ist ein paar Minuten alt, knappe Viertelstunde. Und da sieht man hier von Schleswig-Holstein reicht das Ganze runter bis nach Unterfranken. Und dann gibt es nochmal einen Bereich an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern und auch Richtung Werdenfelser Land. Jetzt nochmal hier unten Gewitter zu sehen. Das hier nochmal die Blitzkarte, die das zeigt. Wie geht es in den nächsten Stunden weiter jetzt im Verlauf der Nacht? Diese Zone verlagert sich nach Osten. Das heißt, in diesen Gebieten, wo wir hier jetzt violette Einfärbung vorgenommen haben und wo das Ausrufezeichen ist, da sind weitere kräftige, unwetterartige Gewitter möglich mit Hagel, mit Platzregen, mit Sturmböen, all dem, was wir im Westen heute auch schon erlebt haben. Also wirklich vorsichtig, wenn man da unterwegs ist, wenn es anfängt zu blitzen, möglichst reingehen, sich zurückziehen. Das ist die beste Strategie. Hier nochmal auf der Nachtkarte, das im Überblick und auch im Westen ist es nochmal möglich, dass von Frankreich, von Belgien her, von den Niederlanden her das ein oder andere Gewitter reinzieht. Die Luft ist immer noch schwül und feucht. Morgen früh die Temperaturen 15 bis 20, im Rhein-Main-Gebiet 21 Grad. Der Vormittag, weitere Gewitter, die hier von Westen reinkommen, die nachmittags nach Osten ziehen, wo wir nochmal Unwetterpotenzial haben, während es im Westen ruhiger wird. 25 bis 30 Grad die Werte, der Wind ums Tief rum in Gewittern durch und die Aussichten am Freitag im Süden weitere Gewitter, sonst ruhiger. Und Samstag geht es dann schon wieder los. Also auch morgen wieder den Blick nach oben richten, wenn die Unwetter vor allen Dingen im Osten zu finden sind.
Vielen Dank für die Warnung, Sven Plöger. Und wir richten den Blick nach vorn. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Unter anderem beleuchten die Kollegen Pfusch auf Autobahnbaustellen. Um 0.45 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.